zu unserem Thema Viele Religionen, was soll ich glauben, lese ich Ihnen zunächst zwei Worte aus der Heiligen Schrift. Johannes 1, Vers 18: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und 1. Petrus 3, Vers 18: Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Viele Religionen. Es gibt auf der ganzen weiten Erde kein Volk ohne Religion. Die Religionen sind nicht alle gleich, aber alle gehen davon aus, dass es einen Gott oder mehrere Götter geben muss. Irgendwie steckt der Gedanke in allen Menschen. Und das liegt auf der Hand. Da sind zu viele Dinge, die wir nicht verstehen. Etwa, woher kommt die Welt? Woher das Leben? Was ist der Mensch? Was ist mit der Zeit? Hat sie einen Anfang? Hat sie ein Ende? Wie ist es mit dem Raum? Was ist der Tod? Lauter Fragen, die über unser Erkennen hinausgehen. Da muss ein Größerer sein, der all das in der Hand hat. Heute geht nun erstaunlicherweise einige Menschen von der Bibel ab und wenden sich den Religionen anderer Völker zu. Ich glaube allerdings, dass nur wenige es ernsthaft tun. Manche sind der Auffassung, wir seien nur Christen, weil nun einmal das Christentum in Deutschland die Religion sei. Wir haben schon mehrmals Leute gesagt, du bist nun einmal ein religiöser Mensch, wenn du in Indien zur Welt gekommen wärst, wärst du wahrscheinlich ein Anhänger der Hindu-Religion oder vielleicht ein Buddhist. Ich glaube zwar nicht, dass das was auf meinen Glauben auswirken könnte, aber wenn das so wäre, dann bin ich Gott sehr dankbar, dass ich in einem christlichen Lande geboren bin. Ich bin ihm sehr dankbar, dass ich nicht am Ganges sitze und dieses schmutzige Wasser für etwas Heiliges halte. Ich bin ihm sehr dankbar, dass ich weder Kühe noch Ratten für heilige Tiere halte. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so ist. Wenn wir nun von den anderen Religionen sprechen, wollen wir uns zunächst einen ganz kurzen Überblick über die Zahlen verschaffen. Meine Zahlen sind nicht ganz neu. Damals gab es nur 4 Milliarden Menschen, heute einige 100 Millionen mehr. Damals hatten die Christen etwa 950 Millionen Anhänger. Dabei sind natürlich alle Namenschristen mitgezählt. Die Moslems etwa 500 Millionen, die Hindus 400 Millionen, die Anhänger des Konfuzius 380 Millionen und die Buddhisten, von denen so viel gesprochen wird, nur etwa 160 Millionen. Fragen wir uns nun, was bedeutet überhaupt Religion? Das wollte ich nicht leicht zu definieren. Ich verstehe unter Religion eine Lehre, ein System, erdacht, um uns eine Vorstellung von Gott zu geben, um uns einen Weg zu Gott zu weisen. Das heißt, Religionen sagen uns, wie Menschen sich Gott vorstellen. Sie sagen uns nicht, wie Gott ist. Da ist also ein ganz gewaltiger Unterschied. Der Gott der Religion, der Menschen, ist einfach das, was Menschen sich unter Gott denken. Die meisten Religionen zeigen uns Gott oder die Götter als unberechenbare und launische Wesen. Und im Gegensatz dazu ist der Mensch gut. Und der Mensch bietet Gott etwas, um Gott zu beschwichtigen, um den oft etwas tölpelhaften, aber leider sehr mächtigen zur Vernunft zu bringen. Fast immer ist mit den Religionen Angst verbunden. Meist ist viel Geheimnis damit verbunden. Nie Sicherheit. Sehr oft sexuelle Verfehlungen. Bei vielen Tempeln gab es und gibt es Tempeldienerinnen. Und sie sind mit einem schlichten deutschen Wort gesagt, Dirnen. Sehen wir uns einmal im Gegensatz dazu an, was die Bibel uns sagt. Sie stellt uns Gott nicht hin als unberechenbar und launisch, sondern als treu, zuverlässig und als einen, der sich nicht ändert. Sie zeigt uns den Menschen nicht als gut, sondern als sündig. Sie sagt uns nicht, dass der Mensch Gott etwas bieten kann, sondern dass Gott ihm schenken will. Sie sagt nicht, dass wir dauernd Angst haben müssen, sondern sie will die Angst überwinden. Die Christen gehen auch nicht umher mit vielen Geheimnissen, sondern wir gründen uns auf die Bibel und wir freuen uns über jeden, der eine Bibel kauft, der die Bibel liest, der die Bibel studiert. Es ist also nichts Geheimnisvolles. Und was die sexuellen Verfehlungen angeht, so fordert das Wort Gottes uns immer zu einem heiligen, reinen Wandel auf. Viele Religionen fordern Leistung seitens der Menschen. Ich will einmal kurz sagen, was die Mohammedaner verlangen. Sie sprechen von 5 Säulen. Das sind die 5 Hauptpflichten. Die erste ist, der Mohammedaner muss ein Glaubensbekenntnis ablegen. Allah ist Gott, das heißt der einzige Gott, und Mohammed sein Prophet. Und er muss auch davon überzeugt sein. Das zweite, er soll 5-mal am Tag beten. Das dritte, einen Monat im Jahr, bei uns schon bekannt, Ramadan, soll er fasten. Er darf allerdings nach Sonnenuntergang essen. Er muss Almosen geben, ein 1/14. Die Juden sollten ein 1/10 geben. Er soll nach Möglichkeit in seinem Leben einmal eine Wallfahrt nach Mekka machen, die etwa 10 Tage dauert. Und dann bekommt er den Titel Hadschi. Ich sprach einmal mit einem mohammedanischen Arbeiter darüber. Er lachte und sagte, ich will aber kein Hadschi werden. Ich sage, warum denn nicht? Dann muss ich mich immer anständig verhalten. Ich habe gemerkt, wie sehr doch die Menschen überall sich gleichen. Heute sind Religionen sehr beliebt, die von Selbstverwirklichung sprechen. Ich lernte einmal einen Ingenieur kennen, der ein eifriger Anhänger des Buddhismus war. Und er sagte mir, er hätte die erste Gelegenheit wahrgenommen, um in Kalifornien das Zentrum der Buddhisten, Self-Realization Center, also Zentrum der Selbstverwirklichung, aufzusuchen. Ein sehr interessanter Gedanke. Diese Menschen gehen davon aus, dass der Mensch gut ist und dass er das Gute aus sich herausholen muss. Dass er die stillen Kräfte, die ihn im Schlummern wecken und nutzen muss. Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Vergessen wir nicht, mit welchem Wort die Bergpredigt beginnt. Glückselig die Armen im Geiste. Also glückselig die, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind. Glückselig die, die kein Vertrauen in sich selbst setzen. Aber sagen wir erst noch einiges über die Religionen der Menschen. Sie haben oft ein sehr armes Niveau. Alle sind ja Polytheisten, das heißt, sie verehren viele Götter. Und ob wir nun zu den Germanen, den Griechen oder den Römern schauen, da hatten sie oft Krach in der Familie bei den Göttern. Dann ist da ein ganz armer Schöpfungsbericht. Aber den muss ich Ihnen kurz einmal erzählen. Ich will auch sagen, warum. Es wird manchmal behauptet, Mose hätte seinen Schöpfungsbericht bei Babylonien abgeschrieben. Ich hatte das mehrmals gelesen und so freute ich mich, denn als ich eines Tages den babylonischen Schöpfungsbericht in einem Buch fand. Er lautet etwa so. Im Anfang waren zwei Götter, Apsu und Tiamat. Tiamat, ein weibliches Wesen. Sie hatten einen Sohn, Ea, und der mochte seine Eltern nicht, weil bei denen alles Unordnung war. Aber sie waren ihm zu stark. Er aber hatte einen Sohn, Marduk, der war auf andere Art. Und der wurde mit Apsu und Tiamat fertig. Er schlug Apsu tot, machte aus seinem Blut den Menschen, schnitt Tiamat in zwei, machte aus der einen Hälfte die Erdkugel, aus der anderen das Himmelsgewölbe. Und dann wird uns gesagt, von dem Unsinn hätte Mose übernommen, er hätte von den Babyloniern seinen Schöpfungsbericht. Ich sprach darüber einmal, als ich bei einem Freund war, der sehr viele Bücher hat. Er fasste hinter sich, nahm einen dicken Wälzer, las nach und da stand, die beiden Berichte gleichen sich. Sie fangen beide an mit den Worten im Anfang und haben etwa die gleiche Länge. Da kann man mal sehen, welcher Unsinn uns zugemutet wird. Nein, den Unsinn hat Mose wahrhaftig nicht abgeschrieben. Wir müssen weiter feststellen, dass die vielen von menschlichen erdachten Religionen weder ein rechtes Gefühl für Sünde haben, noch eine Antwort auf die Sünde wissen. In unseren Tagen erfahren wir viel von den furchtbaren Brutalitäten, die bei Mohammedanern geschehen, wie sie Menschen foltern, auspeitschen, ihnen die Hände abhacken, ehe sie sie enthaupten und so fort. Und weiter, keine von Menschen erdachte Religion hat eine Antwort auf die Sünde. Eine ganz üble Sache bei den Religionen ist, dass sie uns sehr oft zum Verzicht auffordern, zur Resignation. Denken Sie einmal an den Buddhismus. Buddha sagte, alles ist Leid. Leben ist Leid, Lernen ist Leid, Arbeiten ist Leid, Altwerden ist Leid, Abschied nehmen ist Leid, Kranksein ist Leid, Sterben ist Leid, alles ist Leid. Und was empfiehlt er? Totale Resignation, das Ja zum Leid. Ganz anders die Botschaft der Bibel. Die Bibel bringt uns Freude. Wir lesen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und dann werden 6 andere Dinge genannt. Wir lesen in Philipper 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Wir lesen, dass der Herr den Knechten im Gleichnis sagt, geht ein in die Freude deines Herrn. Wir wissen, dass der Herr die Bergpredigt begonnen hat mit der Feststellung, wer glückselig ist. Gar kein Zweifel. Die Bibel will uns glückselig sehen und sie sagt uns, dass Gott die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Menschen glückselig werden. Die Bibel spricht vom Sieg über den Tod und zwar in ganz wunderbaren Worten. Denken wir an das Wort, verschlungen ist der Tod in Sieg. Die Bibel sagt uns, dass der allmächtige Gott unser Vater sein will. Denken wir nur an 2 besonders schöne Aussagen Jesu. Einmal, ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Und das andere Wort, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Die Bibel bringt mit Abstand die schönste Botschaft, die uns Menschen je gebracht worden ist. Der Apostel Paulus sagt mit Recht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Was sind nun die Grundgedanken dieser Botschaft? Es sind Dinge, die ich schon oft genannt habe. und die ich wahrscheinlich noch manches Mal wiederholen werde. Eine der wesentlichen Aussagen, mit der alles anfängt, ist die: Gott ist heilig. Das heißt so viel: Gott ist vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen rein, vollkommen in jeder guten Eigenschaft. Und Gott weicht von seiner Heiligkeit nie um einen einzigen Millimeter ab. Dann sagt uns die Bibel, Gott ist Liebe. Auch da ist es zu beachten, dass sie nicht nur sagt, Gott übt Liebe, sondern Gott ist Liebe. Dann sagt die Bibel uns, dass Gott unveränderlich ist, dass da nicht ein Schatten eines Wandels ist. Wir können also sagen, Gott ist heilig und Gott ist Liebe. Und er ist beides immer. Er ist beides gleichzeitig. Er ist beides vollkommen. Und nun müssen wir sehen, dass der Mensch zum Sünder geworden ist. Gott hat ihn nicht als Sünder geschaffen. Der Mensch ging eine Verbindung ein mit dem Wesen, dem er sich nie hätte nahen sollen, mit dem Teufel. Und er lief bei der ersten Erprobung über zum Gegner Gottes und wurde damit zum Feind Gottes und fiel aus der Gemeinschaft mit Gott. Und von Stund an war der Mensch und ist er bis heute unfähig zum Guten. Wir lesen in Römer 7, dass der Apostel Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, das übe ich nicht aus, aber das Böse, das ich hasse, das vollbringe ich. Und dann sagt er von sich selbst, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Es ist außerordentlich wichtig, dass wir erkennen, dass wir sündige Menschen sind. Es gibt immer noch Menschen, die glauben, wir wären in Ordnung und man könnte uns heranziehen zu guten, edlen Gestalten. Goethe hat zum Beispiel gesagt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Die Sache hatte den einen Fehler, dass Goethe sich selbst nicht hat erlösen können. Und nun stehen wir vor dem gewaltigen Gegensatz, der besteht zwischen der vollkommenen Heiligkeit Gottes und der abgrundtiefen Sündhaftigkeit des Menschen. Und diesen Gegensatz zu überbrücken, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden, ist auf unsere Erde gekommen, hat als Mensch, als Stellvertreter der Menschheit die Schuld der Menschheit gesühnt. Aus der Sicht Gottes gibt es nur zwei Menschen. Es sind auch nur zwei Menschen unmittelbar aus der Hand Gottes hervorgegangen. Der eine ist Adam und der zweite ist Jesus. Darum wird auch Jesus der letzte Mensch und der zweite Adam genannt. Und dieser Jesus Christus wurde der Vertreter der Menschheit vor Gott. Er hat am Kreuz unsere Schuld gesühnt und ist so für uns der Weg zu Gott geworden. Und in ihm kann jede Vergebung seiner Sünden und Frieden mit Gott finden. Die Botschaft der Bibel, ungeachtet der Tatsache, dass wir Menschen Sünder sind und Gott heilig ist, sagt uns nicht, streng dich an, tu dein Bestes, gib nicht auf, wenn nichts zu nützen scheint. Er hat einmal gesagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen. Und die verunreinigen den Menschen. Wir erzählen uns gern gegenseitig, dass wir gut wären, dass wir aber hier und da unter einen schlechten Einfluss geraten. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die sagt, dass unser Herz, unser Kern böse ist. Die sagt uns, dass ein Mensch allein im Atlantischen Ozean auf einer stillen Insel sitzen kann, ohne Fernsehen, ohne Rundfunk, ohne Zeitung, ohne Bildzeitung, ohne Schundliteratur. Und die bösen Gedanken sind doch da, weil er sie bei sich hat, weil er sie in sich hat. Und darum sagt unser Herr uns nicht, streng dich an, tu dein Bestes, sondern er sagt, kommt her zu mir. Er bindet uns an sich. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wer an mich glaubt, wer sein Vertrauen in mich setzt und das Vertrauen in den Herrn Jesus setzen, bedeutet allemal, dass ich aufgehört habe, auf mich selbst zu vertrauen. Ich kann nicht auf ihn vertrauen und auf mich. Entweder ich vertraue auf ihn oder ich vertraue auf mich. Und er fordert uns auf, glaubet an mich. Er sagt uns auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt nicht, es gibt eine Auferstehung. Ihr könnt eine Auferstehung finden. Sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er bindet uns in jeder Beziehung an sich und sagt, dass wir nur in ihm, nur durch ihn, nur um seinetwillen hinfinden können zu Gott. Der alte Traum, der Mensch sei gut, der alte Traum, der Mensch könnte es schließlich schaffen, ein ordentliches, feines Wesen zu werden, ist eine Lüge. Es ist nie und nimmer möglich. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus Christus, unser Erretter. Was ist unser Beitrag? Wir müssen ganz deutlich sehen, dass wir einen Beitrag leisten müssen. Und da will ich noch einmal zwei Worte zitieren, die ich hier schon mehrfach genannt habe. Als Jesus Christus auszog und zu lehren begann, hat er ausgerufen: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet dem Evangelium. Das ist immer die Aufforderung an uns, an den sündigen Menschen. Tut Buße und glaubet dem Evangelium. Was heißt Buße tun? Es wird oft gesagt, Buße tun hieße umsinnen. Wir können auch sagen, Buße tun heißt sein falsches Sein bereuen. Ich sage gern, Buße ist das Nein zu mir selbst. Ich erkenne und bekenne, dass ich nichts tauge. Dass ich nicht das schaffen kann und sein kann, was ich sein soll. Ich kann auch sagen, Buße ist die Kapitulation vor Gott. Damit ist Buße auch das Ende aller meiner Anstrengungen. Das Ende aller Versuche, aus mir heraus Gott zu gefallen. Und Glauben ist dann nicht etwa das Gegenteil. Ist das volle Vertrauen in den Herrn Jesus. Ist das Vertrauen in sein Erlösungswerk am Kreuz. Und da muss ich betonen, das Vertrauen in sein Erlösungswerk, ungeachtet all der Mängel, die mir noch anhaften. Meine Heilserwartung gründet sich nicht auf einen mehr oder weniger großen Vollkommenheitsgrad, den ich erreicht habe, sondern einzig und allein auf das Opfer Jesu Christi, auf die Erlösungskraft, die in seinem Blut ist. Er hat meine Schuld gesühnt und darum bin ich frei von meiner Schuld vor Gott. Jetzt müssen wir uns einmal fragen, was ist Sünde? Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Wir wissen, dass Adam und Eva sündigten, als sie im Garten von der verbotenen Frucht aßen. Wenn wir den materiellen Wert berechnen, war außerordentlich gering. Ich bin überzeugt, dass Gott uns das an einer materiell außerordentlich unbedeutenden Sache zeigt, damit wir erkennen, es geht bei Sünde nicht um die Frage, welchen materiellen Wert hat die Sache, sondern wir sollen erkennen, dass es um ein Prinzip geht, um einen Grundsatz. Adam und Eva wollten sein wie Gott, erkennen, was gut und böse ist. Sie wollten ihr Geschick in ihre Hand nehmen. Und damit machten sie sich selbstständig vor Gott. Und unsere Selbstständigkeit vor Gott ist das Wesen der Sünde. Das hat es einmal einer so ausgedrückt. Sünde ist mein Anspruch, ein Recht auf mich selbst zu haben. Und was daraus geworden ist, sehen wir auf unserer Erde. Eine Fülle von Verbrechen und Kriegen sind das Ergebnis unserer Selbstsucht. Wir dämmen die Selbstsucht ein, aber im Grunde erkennen wir sie an. Jeder kann sich auf den Satz berufen, jeder ist sich selbst der Nächste. Plato, der griechische Philosoph, hat einmal gesagt, jede Stadt ist ein kleiner Bürgerkrieg. Da kämpft immer einer gegen den anderen und versucht auf Kosten des anderen, sich etwas besser zu stellen. Das ist unsere Ich-Sucht. Und das ist der eigentliche Ursprung unserer Not. Und was sagt uns die Bibel? Sie sagt uns, um ein Wort Jesu zu gebrauchen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist der stärkste Ausdruck, den wir brauchen können. Wenn ein neuer Mensch geboren wird, dann ist das etwas ganz Neues. Nicht ein Alter, der verbessert worden ist. Nicht ein Alter, der umgelernt hat. Sondern ein ganz neuer Mensch. Und wir können nicht aus uns selbst anders und neu werden. Wenn einer meint, er könnte es, dann soll er es versuchen. Und die Ruine, zu der er wird, wird ihm zeigen, dass er sich geirrt hat. Wir sind angewiesen auf Hilfe von außen. Und diese Hilfe von außen bietet uns der Herr Jesus. Die Bibel sagt uns, dass er Gottes Sohn ist. Wir haben das Wort gelesen, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn gut gemacht. Wenn wir uns anhand der Schöpfung vorzustellen versuchen, wie groß Gott ist, wenn wir daran denken, dass es eine Unzahl von Sternen gibt, dass die Natur nicht nur voller Wunder, sondern auch voll ungelöster Rätsel für unsere größten Wissenschaftler ist, dann wird uns klar, dass dieser Schöpfer so groß ist, dass kein Mensch ihn in den Griff bekommt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber dann fährt der Text fort. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wer könnte bessere Kunde von Gott geben, als der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist? Jesus Christus hat uns Gott gezeigt, in einer Weise, wie wir ihn nie vorher gekannt haben. Er hat in uns gezeigt, in seiner Liebe, die all unser Verstehen übersteigt. Und wenn wir in der Bibel, wenn wir vor allem im Neuen Testament nachforschen, worin Gottes Liebe sich zeigt, so wird uns schnell klar, die Liebe Gottes zeigt sich in der Gabe seines Sohnes. Denken wir an den bekanntesten Vers des Neuen Testamentes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder denken wir an das Wort aus Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Der Herr Jesus hat uns aber auch Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Als unsere Schuld auf ihm lag, konnte Gott nicht anders als ihn richten. Wir lesen im Alten Testament, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und wir wissen warum. In demselben Kapitel wird uns gesagt, um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und nun geht es darum, ob ein Mensch das im Glauben fassen kann. Wozu werde ich denn aufgefordert? Was soll ich glauben? Ich soll glauben, dass der allmächtige Gott gerecht und gütig ist. Dass der allmächtige Gott Liebe ist. In einem solchen Umfang, dass er nicht gezaudert hat, seinen geliebten Sohn dahin zu geben, um uns zu erretten. Erkennen wir jetzt, wie furchtbar es ist, wenn ein Mensch im Unglauben war? Es gibt viele Menschen, die denken, nun, was soll das schon? Wenn ich das nicht glaube, was dann? Was heißt das? Wenn einer nicht bereit ist zu glauben, der sagt doch mit anderen Worten, o du großer Gott, so groß wie du sein magst, dass du Liebe bist, das glaube ich dir nicht. Dass du es gut mit uns meinst, das nehme ich dir nicht ab. Nach meiner Überzeugung bist du genauso selbstsüchtig, genauso gemein und verkehrt wie wir Menschen auch. Das drückt derjenige aus, der sich weigert, zu Gott im Glauben zu finden. Denn jeder, der erkennt, zugibt, bejaht, dass der große Gott Liebe ist, der muss sich doch zu ihm hingezogen fühlen, mit einer Kraft, der er überhaupt nicht widerstehen kann. Darum ist es so furchtbar, wenn ein Mensch im Unglauben verharrt. Wir lesen in Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dann heißt es weiter, das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Hier stehen wir vor einem der großen Hindernisse des Glaubens. Es gibt viele Menschen, die wollen sich und uns erzählen, das eigentliche Hindernis des Glaubens sei ihr Verstand. Sie könnten mit ihrem Verstand nicht fassen, dass ein Gott gäbe. Sie könnten mit ihrem Verstand die Beweise nicht erbringen und mit ihm könnte es keinen Gott geben. Auf diese Dinge will ich morgen Abend eingehen. Nein, das große Hindernis des Glaubens ist die Sünde. Solange ein Mensch nicht brechen will mit der Sünde, solange kann er nicht zum Herrn Jesus finden. Was wird denn Gott zu einem Menschen sagen, der nicht mit der Sünde brechen will? Ich kann es dir ganz genau sagen. Wenn du nicht mit der Sünde brechen willst, dann wird Gott dir sagen, ich erkenne das an und ich werde dich für alle Ewigkeit dahin tun, wo dein Chef ist, wo der Teufel ist. Da kannst du bei dem sein, der genau wie du die Sünde liebt. Wirst du Gott einen Vorwurf machen, dass er ungerecht ist? Du wirst zugeben müssen, ich habe die Gerechtigkeit und die Reinheit und die Wahrheit nicht gewollt. Ich habe mich auf die Seite der Sünde gestellt. Ich habe es abgelehnt, ein heiliges Leben zu führen. Ich habe es abgelehnt, Jesus Christus anzunehmen als mein Erretter und Herrn. Wollte ich nicht. Gott erkennt das an. Gott tut dich dann dahin, wo die Sünde zu Hause ist. Unter der Fülle der Sünde kannst du in die Unendlichkeit hinein deinen Irrtum beweinen. Heute lädt er dich. Lädt er dich in seiner Liebe. Wir haben noch ein Wort gelesen. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Ich finde den Ausdruck so schön. Uns zu Gott führen. Menschen, wie ich einer bin, versagend, moralisch nichts wert. Menschen, die überhaupt nicht in die Gegenwart passen. Ich will Jesus Christus zu Gott führen, zu dem heiligen Gott, zu dem reinen Gott, zu dem großen, zu dem herrlichen Gott. Dahin will er solche Typen bringen. Wie macht er das? Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Er hat unsere Schuld gesühnt. Er hat für Sünden gelitten. Er hat sie auf sich genommen und hat sie vor Gott im Gericht getragen. Noch einmal Jesaja 53. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns heil geworden. So wunderbar ist die Liebe unseres Herrn, dass er den furchtbaren Weg nach Golgatha ging, von allen verlassen, ging er hinauf, sein Kreuz tragend, ließ sich von Menschen kreuzigen, die seine Geschöpfe waren. Das hat einmal jemand gesagt, während die Vertreter der Menschheit ihm ins Gesicht spielen, schickte er sich an, das große Erlösungswerk durchzuführen. Wir stehen hier vor einer wunderbaren Liebe und vergessen wir nicht, so weit ist der Abstand zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott, dass nichts als diese Liebe Jesu, dass nichts als dieses Werk am Kreuz die Kluft überbrücken konnte. Und diesen Weg ist er gegangen. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Er weiß, dass wir mit nichts zufriedenzustellen sind, als mit der Verbindung zu Gott. Er weiß, dass wir alle das Sehnen nach der Ewigkeit und dem ewigen Leben im Herzen haben. Gar nichts anderes kann uns befriedigen. Und er gibt uns diese Möglichkeit in seiner wunderbaren Liebe. Und nun liegt alles in deiner Hand. Er ruft dich. Er erkennt dich an als einen freien, verantwortungsbewussten Menschen. Er zwingt dich zu gar nichts. Er zeigt dir die Möglichkeiten. Er zeigt dir, dass du kommen, dass du Vergebung finden kannst, dass du Frieden finden kannst mit Gott. Er sagt dir, dass er dich liebt, dass er deine Schuld gesühnt hat. Er macht es dir so leicht wie nur etwas. Was musst du aufgeben? Lauter Dinge, deren du dich in deinen heilen, gesunden Augenblicken schämst. Lauter Dinge, von denen du tief in deinem Herzen weißt, dass sie Sünde sind. Die sollst du aufgeben, nichts anderes. Und wenn du dazu nicht bereit bist, kann nicht einmal er dir helfen. Er ruft dich, er fordert dich auf. Du kannst ihm dein Herz geben, du kannst dein Vertrauen in ihn setzen. Du kannst dich ihm ausliefern, wenn du willst. Niemand kann dich dazu bringen. Ich kann dich nicht überreden, sonst würde ich es sofort versuchen. Deine freie Entscheidung allein entscheidet über dein Geschick. Und ich kann nur eins vor Gott erbitten. Möge er dir schenken, dass du recht wählst. Der Herr Jesus ruft dich zum Leben. Wenn du ihm folgst, kannst du ein glückliches Gotteskind werden. Kannst du ein Mensch werden, der weder den Tod noch das Leben je zu fürchten braucht. Möge Gott dir schenken, dass du die Bedeutung der Stunde erkennst und Jesus Christus bewusst im Glauben annimmst als deinen Heiland und Herrn. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir im Sohn Gottes immer wieder dafür, dass du auf unsere Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du am Kreuz unsere Schuld gesühnt hast. Wir danken dir, dass du dich für uns zur Sünde machen ließest. Und Herr, wir danken dir, dass bei dir und in dir jeder Vergebung seiner Sünden und Frieden mit Gott finden kann. Und Herr, jetzt bitte ich dich für die, die hier sind, die dich noch nicht kennen. Du allein kannst in die Herzen schauen. Du siehst die Stolzen. Du siehst die, die Sünde lieben. Du siehst die, die ewig zögern. Oh, ich bitte dich für sie alle. Lass doch keinen verloren gehen, sondern lass sie doch hineilen zu dir und dich im Glauben annehmen als ihren Erretter. Gib es in deiner Güte. Amen. Der Herr Jesus hat alles für uns in Ordnung gebracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Gar kein Zweifel. Für uns bleibt nur noch eins zu tun. Ihn in Buße und Glauben annehmen. Oder wie der Herr es auch ausdrückt, zu ihm kommen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und in unserem Lied haben wir das auch gesungen. Kommt zu dem Heiland, komme noch heute. Wenn ein Mensch den Schritt nicht tut, kann niemand ihm helfen. Das ist unsere Sache. Der Herr wird dich kommen und dich abholen. Er fordert dich aufzukommen. Er sagt, komm, denn es ist alles bereit, aber kommen müssen wir selbst. Wir kommen zu ihm im Gebet. Ich habe das gestern Abend ausführlich erklärt. Ich weiß aber, dass es für viele viel leichter ist, wenn sie noch einmal mit einem Menschen diese Dinge besprechen können. Wenn sie mit jemandem zusammen beten können. Und dazu bin ich gern bereit. Sag es mir einfach. Komm auf mich zu. Wir können in unseren Wagen gehen, haben einen schönen Raum zu unserer Verfügung. Nur lass die Zeit nicht verstreichen. Die Bibel fordert uns immer auf, heute zu kommen. Schieb eine geistliche Entscheidung nicht hinaus. Du magst es bitter bereuen müssen. Heute ruft dich der Herr, heute kannst du kommen. Heute lehn ihn nicht ab, sondern folge ihm. Allen anderen sage ich nun wieder, Gott befohlen, und auf Wiedersehen morgen Abend.